Die Sophie hat berichtet, was jetzt für wunderschöne Kirschen gewachsen sind, reif geworden sind, geerntet werden können. Auch das ist eine Gnade von Gott. Und ich denke an die schönen Erdbeeren, die jetzt auch in diesen Wochen so wunderbar rot geworden waren, köstlich schmecken. Und so hat Gott viele wunderschöne Früchte für uns bereitet. Und es gibt auch Früchte, die der Heilige Geist wirkt in unseren Herzen. Und das wollen wir heute betrachten in unserer Predigtreihe zu dem Heiligen Geist, die Früchte oder die Frucht des Heiligen Geistes. Sie ist insbesondere aufgezählt in Galater 5, in den Versen 22 und 23. Und hier heißt es: Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist die Frucht des Geistes. Ihr erinnert euch vielleicht an den letzten Gottesdienst, als ich die Predigt hatte. Und ich habe gesprochen über die Charismen, über die Gaben des Heiligen Geistes. Und da gibt es ein großes Kapitel zu den Gaben des Heiligen Geistes. Und im 1. Korintherbrief, im 12. Kapitel, Vers 31, da heißt es: Strebt aber nach den größeren Gaben, und ich will euch einen noch besseren Weg zeigen. Strebt aber nach den größeren Gaben, und ich will euch einen noch besseren Weg zeigen. Und dann wird der Weg der Liebe des Heiligen Geistes aufgezeigt. Die Charismen, die wir betrachtet haben, sind von Gott her wohlwollende, gnädige Geschenke, unverdiente Gaben für die Gläubigen, und er rüstet uns damit aus zum Dienst, dass wir in Liebe Gott dienen können, einander helfen können, für andere Menschen da sein können, die Gemeinde gestärkt wird. Sie dienen der Verherrlichung Gottes, der Auferbauung der Gemeinde und für unser persönliches Wachstum diese Gaben. Ich möchte aber einmal versuchen, den Unterschied zu erklären zwischen den Gaben des Geistes und der Frucht des Heiligen Geistes. Und da habe ich überlegt und gebetet, und folgendes Gleichnis ist mir gekommen. Als der Andreas uns damals geholfen hat, einzuziehen in unsere Wohnung, da fehlte uns eine bestimmte Bohrmaschine, die richtig tief in die Wände reinkommt, weil wir ja da so Betonwände haben, so richtige, ja. Und der Andreas hat gesagt: Oh, ich kenne da jemand, der hat so eine Bohrmaschine, und hat mir die Bohrmaschine besorgt. Versteht ihr? Und da gab es also einen Mann in der Verwandtschaft, der war so nett und hat diese Bohrmaschine gegeben. Und das war eine große Hilfe. Und so ist ungefähr auch mit den Gaben der Unterschied, ob wir versuchen, ohne eine Gabe Gott zu dienen. Das ist so, wie wenn wir mit der Hand versuchen zu bohren oder mit so einem schwachen Akkubohrer. Und wenn man aber eine Gabe bekommt in irgendeinem Bereich, den Gott vorgesehen hat, dann verstärkt sich das, ja, als wenn man plötzlich so eine Schlagbohrmaschine hat. Und man kann das Beispiel auch weiternehmen: Wenn jemand viele Gaben hat, dann ist das wie jemand, der eine Garage hat, voll mit solchen Maschinen und Sachen, wo jedermann weiß, das hätte ich vielleicht gerne. Und alle diese sind da aufbewahrt in dieser Garage. Das sind die Gaben. Der Unterschied zur Frucht ist, die Maschinen, die sagen noch nichts, welchen Charakter hat der Mann, der sie besitzt. Versteht ihr? Hat er ein gutes Herz, hat er es nicht? Hier hat er ein gutes Herz gehabt, er hat sie mir gegeben. Aber es kann auch jemand diese Gaben alle haben, der einen nicht so guten Charakter hat. Das kann jemand sein, der noch wachsen muss in dem Herrn, ja? Und so sagen eigentlich die Gaben nichts über die Reife, die Liebe, die Freude, diese Frucht des Heiligen Geistes. Sondern die Gaben, die bekommen wir als ein Geschenk von Gott, um im neuen Leben mit Jesus erst einmal beginnen zu können, ihn zu verherrlichen und ihm dankbar zu dienen, in der Gemeinde Gutes zu tun in dieser Welt. Aber manchmal wird das verwechselt. Und ich nehme ein Beispiel aus Südamerika. Da war ein bekannter Evangelist, der hatte über Radiosendungen evangelisiert, ja, und war vielen Menschen bekannt. Das waren Gaben, Gaben von Gott, ja. Und Menschen haben sich bekehrt und er war ein großer Segen damit. Und dann ist nach einer Zeit herausgekommen, dass er in seinem Privatleben schon eine ganze längere Zeit Böses getan hat. Versteht ihr? Dann waren viele Menschen geschockt, ja. Und wie kann das sein? Und so. Man hatte überhaupt nicht das Verständnis, dass die Gabe noch nichts sagt darüber, wie das Herz ist oder wie das Leben in diesem Moment passiert. Ihr könnt das vergleichen, wenn ihr ins Krankenhaus geht und nehmen wir mal an, es wären Herzprobleme, ja, wünschen wir keine Menschen, aber wir schauen heute Frucht des Geistes an. Gott möchte ein wunderschönes Herz in uns formen. Und dann bleibt man mit diesen Beispielen sehr nah da dran. Dann guckt ihr ja, wer hat welche Qualifikation. Ist das ein Arzt, der sich mit dem Herz auskennt? Ist das vielleicht ein Chirurg, der sich mit dem Herz auskennt? Aber steht da irgendwo daneben, ob der Mann zu Hause nett zu seiner Frau ist? Oder ob der freundlich zu seinen Kindern ist? Oder ob der geduldig ist, wenn die Omi nicht mehr so schnell die Treppe hochkommt. Das steht dort nirgends daneben, ne? Sondern man sucht ihn nach seiner Fachkenntnis, nach seiner Fachqualifikation, ja? Aber Gott, und das ist jetzt die Sache, Gott schaut zuerst das Herz an, ja? Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott schaut das Herz an. Und wir haben angeschaut, wie wertvoll die Gaben sind. Die sind ganz wichtig und ganz gut. Und die können auch helfen, das Herz mitzuentwickeln. Aber am Ende ist bei Gott wichtig, wie sich das Herz entwickelt. Wie die Frucht des Geistes ist bei uns. Ja? Und das ist also noch ein größerer Weg. Hier steht geschrieben, und ich will euch einen noch besseren Weg zeigen, dass man von innen her, vom Herzen Gottes her, sich von Gott gestalten lässt. Und da geht es dann weiter hier in 1. Korinther 13. Da schreibt Paulus, wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis, und hätte allen Glauben, sodass ich sogar Berge versetzen könnte. Und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und meinen Leib dahin gebe, mich zu rühmen, und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe ist nicht eifersüchtig. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört nie mehr auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt, heute, wie durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Und jetzt das ganz bekannte Wort, Ich glaube, einige haben das auch in ihren Wohnungen. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Und hier wird also genannt, erst das Reden in anderen Sprachen, aber das ist ja die kleinste Gabe, die Reihenfolge ist ja in der Bibel dargestellt in 1. Korinther 12 und 14, also praktisch die unwichtigste, kleinste Gabe ist die des Sprachenredens, mit der wird deswegen begonnen. Und er sagt, wenn ich mit Menschen- und Engelszungen redete und hätte aber die Liebe nicht, wäre es nicht nütze. Ja? Mit der Zeit merkt man das auch. Es gibt Reden, 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 aber es ist nicht das Herz dahinter. Ist nicht das Herz dahinter. Mit einer gläubigen Frau gesprochen, sie ist Verkäuferin, verkauft Gardinen und Markisen und solche Dinge, ja. Und sie sagt, sie macht das so richtig von Herzen und gern. Und als es eine Zeit gab in ihrem Leben, wo sie wegen Sachen, die im Betrieb gewesen sind, etwas Schwierigkeiten hatte und nicht gut behandelt worden war, dann hatte sie nicht mehr so das Herz für diese Arbeit. Und sie hat genauso auch gesprochen, ja, aber es ist etwas ganz anderes, ob jemand von Herzen in Liebe etwas tut oder ob er es nur tut, weil es eben die Aufgabe ist oder er es muss. Und wenn die Liebe uns erfüllt, dann ist es wunderschön vor Gott und Gott sieht das, was wir aus Liebe tun und er möchte uns füllen mit dieser Liebe durch seinen Geist, wie wir gehört haben heute schon. Das ist das, was Gott wohlgefällig ist, ja. Und sonst ist es tönendes Erz, klingende Schelle. Und dann wird neben der kleinsten, wird dann die höchste Gabe, ist so bezeichnet im Korintherbrief, das prophetische Reden oder Weissagen. Selbst wenn ich das könnte und wüsste alle Geheimnisse, also die Gabe der Weisheit, übernatürlich von Gott, was du so nicht wissen kannst, was über das hinausgeht, was wir normal erkennen können unter Gebet, und hätte alle Erkenntnis, auch Erkenntnis, die über das hinausgeht, was wir im Normalfall von Gott erfassen und erfahren, weil ich eine besondere Gabe habe, um mit dieser Erkenntnis anderen zu dienen. Und dann wird sogar genannt, und ich hätte allen Glauben, dass ich Berge versetzen könnte. Kennt ihr jemanden, der solchen Glauben hat mit dem Versetzen von Bergen? Wer fällt euch da ein? Also mir fällt da immer der Georg Müller auch ein, wenn ihr den kennt. Der Waisenvater von Bristol, ja, er ist berühmt dafür geworden, dass er nie einen Menschen gefragt hat, sondern immer im Gebet alles erbeten hat von Gott. Und das waren schwere Zeiten und es war nicht einfach zu überleben. Und es gab sehr viele armen Kinder, die haben gehungert. Und er hat von Gott aufs Herz bekommen, in Liebe so ein Werk zu beginnen, wo die Kinder kommen können, ein Zuhause finden, Essen haben, Trinken haben und er wollte gern, dass sie auch eine gute Ausbildung bekommen und alles verbunden mit Gottes Wort. Es war ein tiefgläubiger Mann, ja, dass sie beten und so hat er immer gebetet für jedes Einzelne, was da geschehen ist und es ist ein richtig großes Werk entstanden für ganz viele Kinder damals zu dieser Notzeit. Ein großes Wunder von Gott, da braucht man einen Glauben. Ihr müsst euch vorstellen, da saßen dann vielleicht 80 oder 100 Kinder, ja, und später waren das auch noch mehr dort, und sie wussten nicht, wovon sie ihnen das Essen geben sollen. In einer Zeit, wo viele, viele Menschen hungern. Und er ist so lange auf die Knie gegangen, bis Gott das gemacht hat. Und Gott hat immer irgendwie versorgt. Das ist ein gewaltiger Glaube, da braucht man eine Gabe, ja. Das hat man nicht aus sich. Für mich war schon ein großer Glaubensschritt, dass wir ganz am Anfang hier in diesen Gemeindesaal gegangen sind, weil wir auch nicht wussten, wie werden wir das finanzieren können. Herr, du machst das für uns, ja. Und ich sehe dann andere, die haben noch größeren Glauben in solchen Dingen. Ja, bin ja viel mit Missionaren zusammen, da entstehen noch größere Dinge. Aber im Glauben eben, ja, ohne dass sie es selber könnten, in diesem Risiko. Normalerweise würde alles schief gehen, aber Gott ist größer. Ich meine echten Glauben, die Gabe des Glaubens Und jetzt sagt die Bibel, selbst wenn man so eine Gabe hat, aber man hat die Liebe nicht, dann steht hier wirklich, wäre ich nichts, nichts, null. Und das wird dann einmal bei dem Herrn sein, da wird genau unterschieden werden, in Liebe wird alles gut beurteilt werden, was wir irgendwie durch ihn, für ihn tun konnten. Aber was war aus der Liebe? Was war in Liebe? Das wird ganz, ganz, ganz wichtig werden. Und jetzt geht es dann eben auch um diese Gabe des Gebens und um sogar die Hingabe des Lebens, des eigenen Lebens für Christus. Aber sagt die Bibel hier, wenn das ist, damit ich vor anderen gut dastehe und nicht aus Liebe, dann ist es auch nichts wert. Und merkt ihr, es geht bei Gott ganz tief um die Liebe im Herzen, um dieses Erfülltsein mit seiner Gnade, Liebe, Langmut, Freundlichkeit. Und deswegen ist es so gut, wenn wir von Gott uns diese Frucht anlegen lassen, in uns, diese wertvolle Frucht. Und es ist auch ein viel schöneres Zusammenleben, wenn wir in der Frucht des Geistes zusammen sind. Habt ihr das Andachtsblatt hier gelesen? Da geht es auch um die Frucht des Heiligen Geistes. Da ist vorne ein Bild von dieser Frucht des Geistes. Die hat verschiedene Bereiche. Und diese kleine Andacht, die möchte ich nochmal lesen, weil die passt jetzt so gut hierher. Gott hat in Jesus zwei große Ziele mit uns Menschen. Erstens möchte er, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt, dass sie sich zu Jesus bekehren. Zweitens möchte er, dass die, die sich bekehrt haben, also wir Christen, Jesu Nachfolger werden. Nachfolger sein bedeutet aber von der Bibel her nicht nur, dass jemand äußerlich nachfolgt, sondern dass man so handelt wie das Vorbild bei uns Jesus, dass man in der Gesinnung, im Inneren, im Herzen lebt und so denkt wie er. Letztlich, dass man sogar in den Charakterzügen so wird wie er. Das wird dann auch die Fortsetzung sein in der nächsten Woche, dieses Seminar der Joachim, der hierher kommt und am Samstag und am Sonntag dann uns da biblische Lehre weitergibt, wie Gott unseren Charakter formt zu seiner Ehre. Aber die Frucht des Geistes ist, und hier wird eine Einzahl genannt, eine Frucht, das ist interessant und bedeutet, dass es nur um eins geht, um die Liebe, die ja auch zuerst genannt wird. Und das ist leicht einzusehen. Wer wirklich in der Liebe bleibt, bei dem werden auch die anderen Fruchtstücke, die anderen Teile der Frucht, wie Freude, Friede, bald zu sehen sein. Ein kleines Beispiel. Es ist wie bei einer natürlichen Frucht, zum Beispiel bei einer Apfelsine. Die gesamte Frucht symbolisiert die Liebe. Und die in ihr enthaltenen einzelnen Fruchtstücke symbolisieren eben Freude, Friede, Geduld, all diese anderen Bereiche. Die Liebe enthält gewissermaßen alle anderen Tugenden. Darum weist Jesus so nachdrücklich auf die Liebe hin. Lasst uns neu darauf vertrauen, dass die Frucht des Geistes, dass die Liebe Gottes siegt. Das war von Robert Noack. Die Frucht des Geistes aber ist, und ich lese es noch einmal, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und wir wollen etwas anschauen davon. Und all das hat den Herrn Jesus geprägt. Und all das möchte er uns schenken. Der Bruder Ulf hat mal gesagt, wir werden alle kleine Christusse durch Jesus, weil er uns verwandelt, Stück für Stück. Die Liebe im griechischen Agape. Es gibt ja verschiedene Worte für Liebe im Griechischen. Wie viele Worte haben wir im Deutschen für Liebe? Eins. Eins. An dem, wie viele Worte dafür gebraucht werden, kann man ein bisschen auch sehen, welchen Stellenwert die Liebe hat. Versteht ihr? Zum Beispiel in Afrika, in Nordafrika, Zentralafrika, da gibt es Länder, die haben kein Wort für Schnee oder für Eis, weil es da so heiß ist, dass die das nie haben. Versteht ihr? Und ich kenne einen Bruder, der ist aus so einem Land und als er hierher gekommen ist, die haben dann immer gesagt, gefrorenes Wasser liegt auf der Straße, als es geschneit hat. Ja. Weil das gab es gar nicht bei ihnen. Und die Eskimos, die wissen vor lauter Worten für Schnee, das könnten wir uns gar nicht alles merken, wie viele die haben. Ja. Also ganz kalter Pulverschnee, mittlerer, ganz kalter der, ganz, ja, versteht ihr, vereist, nicht vereist, schon mal gefroren, nicht mehr gefroren. Die haben da 100 Worte dafür, ja, weil das ist für sie ganz wichtig. Sie haben täglich das um sich, es ist ihr Leben, ja. Und so ist auch mit der Liebe. Und dass bei uns ein Wort für Liebe ist, ist eigentlich nicht viel. Und es zeigt, dass wir wohl in unserer Kultur ganz, 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 ganz uns an Herrn wenden müssen, dass wir wirklich mit Liebe erfüllt werden. Im Griechischen gibt es da zumindest 3 wesentliche Worte. Im Hebräischen gibt es da noch viel mehr Worte dafür. Das ist da viel ausgeprägter. Im Griechischen, weil jetzt Grundtext Neues Testament ist ja griechisch, sind das im Wesentlichen 3 Worte. Da ist einmal die Agape, die im Neuen Testament für die Liebe Gottes verwendet wird. Dann Phileo, Philanthropie kennt ihr, Menschenfreundlichkeit, Menschenliebe, die Liebe unter Menschen im Sinne von Freunde oder zum Vater oder zur Mutter, so in dem Bereich. Und dann, das ist sehr bekannt, Eros natürlich, die erotische und auch sexuelle Liebe, die von Gott nur für die Ehe von Mann und Frau vorgesehen ist. Und dort natürlich etwas sehr Schönes dann auch sein darf. Und die Liebe, die hier geschrieben steht in 1. Korinther 13, das ist die Agape, die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes. Und da heißt es in 1. Johannes 4, Vers 9, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollten. Er liebte uns so sehr, ihr kennt auch Johannes 3, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Ihr merkt, diese Eigenschaft der Liebe, sie ist bereit, das Liebste herzugeben, um dem anderen zu helfen, den anderen zu retten, den anderen zu stärken. Die Liebe ist etwas, man mag, man liebt so sehr, dass man bereit ist zu verzichten, dass man bereit ist, Opfer auf sich zu nehmen, dass man bereit ist, alles einzusetzen, damit der oder die man liebt, gesegnet sind und es ihnen gut geht. Und das hat Jesus vorgelebt und ist für uns ans Kreuz gegangen und hat dort sein Leben gegeben für uns. Das ist die große Liebe Gottes. Und es heißt dann in Johannes 13, Vers 1, wie der Herr Jesus die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. So liebte er sie bis ans Ende. Wir sind geliebte Geschöpfe und Kinder Gottes. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und wenn wir im Alltag sind, dürfen wir beten zu Gott und dürfen ihn fragen, Herr, bin ich jetzt noch in der Liebe? Versteht ihr? Wenn es zu hektisch wird oder zu ernst wird oder zu aggressiv wird, dass man sich herausnimmt und sagt, Herr, bin ich jetzt noch in der Liebe? Man kann auch aus Liebe mal streng sein müssen, um etwas Gutes zu wirken. Aber die Frage ist wirklich, Herr, bin ich jetzt noch in der Liebe? Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, sagt die Schrift in 1. Johannes 4, der kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Also wenn ich den nicht lieben kann, den ich sehe, kann ich auch nicht wirklich den lieben, den ich nicht sehe, sagt die Bibel. Von daher, wir haben das schöne Wort heute schon gehört, die Liebe Gottes wird ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Lasst uns immer wieder beten, Herr. Füll mich neu mit deiner Liebe. Die Freude, auch das eine Frucht des Geistes, ein Teil der Frucht des Geistes. Auch da haben wir ein großes Vorbild, das ist ja unglaublich. Ihr kennt dieses Wort, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Wer hat das geschrieben? Freut euch. Paulus hat das geschrieben. Und wo hat er das geschrieben? Philipperbrief im Gefängnis, genau. Merkt ihr, da merken wir, das ist die Freude von Gott. Das ist eine ganz tiefe Freude, die möchte Gott uns schenken. Wir freuen uns auch im Alltag. Aber wer freut sich, wenn er im Gefängnis ist? Wenn er vielleicht sogar die Todesstrafe zu erwarten hat und hat trotzdem eine tiefe Freude, weil er weiß, dass sich jetzt gerade Gott an ihm freut, dass er ihm treu ist und nicht wegen bösen Dingen dort ist, sondern weil Gott das Evangelium in sein Herz gegeben hat, weil er Menschen die Liebe Gottes gepredigt hat. Und deswegen ist er dort. Und da bleibt ihm diese Freude ganz übernatürlich. Und er kann selbst in dieser schwierigen Situation sagen den anderen, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und stell dir mal vor, du kriegst einen Brief von einem nahen Verwandten aus dem Gefängnis und er schreibt dir, freu dich in dem Herrn alle Wege. Das hat Gott gewirkt. Das ist diese göttliche Freude. Ja? Und er schreibt das immer wieder, freut euch in dem Herrn, dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht, macht mich umso gewisser. Und worauf freut er sich? Der Herr ist nahe, der Herr kommt bald wieder. War so schön mit Gott verbunden in seinem Herzen, dass er schon sich so gefreut hat, bei dem Herrn zu sein und mit dem Herrn dann in Ewigkeit Gemeinschaft zu haben und in der himmlischen Herrlichkeit seine Berufung weiterzuleben. So eine tiefe Freude. Und die konnte ihm niemand nehmen, auch nicht in der schwierigsten Situation. Und jetzt ist das Schöne, diese Freude möchte Gott in jedem von uns anlegen. Das ist eine ganz tiefe Freude von Gott auf die Herrlichkeit des Herrn, auf seine himmlische Herrlichkeit, auf deinen Platz, der dort vorbereitet ist. In Römer 12, Vers 12 heißt es, das ist auch ein schönes Lied, ja, Lied 288, seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, standhaft in aller Bedrängnis, macht einander Mut, ladet gerne Gäste ein, zeigt es allen, dass Jesus sie liebt. Seid fröhlich in der Hoffnung. Das ist diese Freude, die durch alles hindurchgehen kann. Stell dir vor, das möchte Gott in dir anlegen. Diese herrliche Freude möchte er dir schenken. Dann ist das völlig egal, ob du in einer völlig zugestellten Küche stehst mit Sachen, die alle festgeklebt sind und du willst die jetzt sauber machen. Du hast diese Freude. Oder du gehst auf Arbeit und sie sagen dir, am Ende der Schicht mach noch 2 Stunden länger. Und trotzdem, verstehst du? Und trotzdem kann dir niemand die Freude nehmen. Weißt du, wie die anderen gucken? Wenn dir das nichts ausmacht und du sagst, oh, der Herr ist mit mir. Er wird mir auch dadurch helfen. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Oder du fährst jetzt im Sommer in Stau, 40 Grad, alles steht. Und du betest zum Herrn und du sagst, Herr, ich lasse mir die Freude einfach nicht nehmen. Versteht ihr? Gib mir von deinem Heiligen Geist. Dann singe ich dir halt, wenn ich kann, im Herzen Lieder. Dir zur Ehre. Ich werde jetzt hier nicht zornig, ich werde jetzt hier nicht bockig, ich werde jetzt hier nicht mürrig. Ich freue mich in dem Herrn und fertig. Die Freude im Herrn ist unsere Stärke. Die Freude im Herrn ist unsere Kraft. Aber du musst aufpassen, wenn du dann diese Freude von Gott hast. Es gibt Menschen, die haben diese Freude schon, ja. Du stehst dann früh im Bus auf Arbeit und die anderen muffeln alle so, weil sie halt so, ist ja klar, ne? Erst mal aufstehen und ach ja und so. Und du bist schon so in der Freude im Herrn, ja. Wenn man dann so ein Lied singt, es kann sein, man macht sich nicht beliebt. Da sagt die Bibel, sei auch weise damit. Aber hab diese Freude im Herrn. Lass sie dir von niemand und nichts wegnehmen. Da ist auch Lied 461. Ja, das ist Freude unaussprechliche Freude, in Jesus Christus geborgen zu sein. Das wäre so ein schönes Lied. Ja, das ist Freude, unaussprechliche Freude, in Jesus Christus geborgen zu sein, egal was da ist. Wunderschön. Und dann gibt es auch noch Lied 462. Das ist die Fortführung. Es gibt jemand, der deine Lasten kennt, jemand, der dich sein Kind nennt. Das drückt alles diese Freude aus. Da ist so ein Lied komponiert worden, aus dieser Freude heraus, die uns eigentlich jeden Tag überall vom Herrn geschenkt werden kann. Das dritte, Friede. Friede. Schon als die Engel kamen und haben angekündigt, der Herr Jesus kommt in diese Welt als Retter und Heiland und Herr von Gott gesandt, da ist doch dieses Licht erschienen und der Engelsscharen waren viele und sie haben gerufen und gesungen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede. Da habt ihr den Frieden, ja? Friede in den Menschen seines Wohlgefallens. Friede auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Und hier geht es um den Frieden, der höher ist als alle Gedanken und Vernunft. Das Ziel ist Friede mit Gott. Wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch die Vergebung der Sünden. Friede unter den Menschen. Aber die Realität im Alltag ist ja oft eine andere. Dass Hektik ist, dass irgendein Streit ist, dass irgend sowas ist. Und jetzt ist dieser natürliche Friede nicht da, aber der Friede Gottes, das ist jetzt das, was Gott in uns wirken möchte, der kann in uns so wachsen, dass selbst in so Situationen wir innerlich Frieden haben. Ist das nicht ein großes Geschenk von Gott? Das möchte er wachsen lassen. Da steht geschrieben, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Gedanken und Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Höher als unsere Gedanken, da ist vielleicht Krieg, aber der Friede aus dem Herzen ist das was Schönes, ja? Wenn viel zu schaffen war und man legt sich dann hin und man braucht ja dann so eine Zeit, bis alle Gedanken sich geordnet haben und Gott möchte ganz tief aus dem Herzen immer so einen Frieden schenken. Immer so ein Frieden. Und wenn das wächst, dann wird man auch zu einem Friedenspol. Das zieht automatisch Menschen an, weil wer sucht heute nicht einen Ruhepunkt? Jemand, der Frieden hat inmitten von all dem, was so tagtäglich geschieht. Und jetzt für dich persönlich, Gott möchte das als Frucht des Geistes, als Gnade in dich legen, in mich legen. Ja, sowas Schönes. Vielleicht singst du dieses Lied, Friede wie ein Strom, Friede wie ein Strom. Ja? Liebe groß wie Berge, der Wind deines Geistes weht überall, Freude übersprudelnd, heilender Lebensquell, komm, heiliger Geist, mit Feuer fall. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, das ist auch so ein schönes Lied. Ich sage heute extra ein paar Beispiele von Liedern, weil Gott wirkt in Einheit mit dem Heiligen Geist, diese Frucht auch über Lieder im Leben. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herze im Glauben doch allezeit singt. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn, mir ist wohl in dem Herrn. Wunderschön. Dann kommt die Langmut. Die Langmut, die ist so ähnlich wie Geduld. Die Langmut ist eine Eigenschaft. Jemand hätte die Macht, sich zu rächen, aber er tut's nicht. Jemand hätte die Gelegenheit, jemanden, der dir Böses getan hat, wieder etwas zu vergelten, aber er tut's nicht. Sondern er ist eben langmütig, langmütig, langmütig. Denkt einmal an Josef. Josef, seine Brüder, die hatten ihn einfach gefangen genommen, in eine Zisterne geworfen und als Sklaven verkauft. Das Sprichwort im Allgemeinen im Deutschen sagt, man sieht sich im Leben immer zweimal. Kennt ihr das? Man sieht sich im Leben immer zweimal, ist das Sprichwort. In der Bibel steht, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. So, und sie hatten die Grube gegraben, sie hatten ihn reingeworfen, sie hatten ihn verkauft. Es ging lange Zeit ins Land, aber dann eines Tages war er dann der Stellvertreter vom Pharao. Er war ein ganz hoher, mächtiger Minister und Regent im Ägypten geworden. Und seine Brüder mussten aus der Hungersnot kommen und um Essen bitten, weil sie sonst verhungert wären dort. Und auf einmal saßen sie alle da, die ihn in Hunger in die Grube geworfen hatten und waren darauf angewiesen, dass er ihnen hilft. Und jetzt hätte er alle Macht gehabt. Er hätte sonst was machen können. Hätte sie einfach ins Gefängnis tun können als Spione, die wären nie wieder rausgekommen. Er hätte ihnen schlechtes Essen geben können oder gar kein Essen geben können. Er hatte keine Verpflichtung dazu. Er war so großzügig. Er hat sich so gefreut, dass er sie trotzdem wieder sieht. Und er hat Langmut bewiesen. Er hat sich nicht gerecht. Er hat sie gut behandelt. Und als dann der Vater, der Jakob, gestorben war, dann haben die Brüder Angst gehabt und haben gedacht, ja, vielleicht hat er uns nur verschont, weil der Vater da war. Und Josef wusste, das würde dem Vater nicht gefallen und er liebt seinen Vater. Und jetzt haben sie wieder Angst gehabt und haben gedacht, ja, jetzt ist der Vater nicht mehr da, vielleicht jetzt wird er es uns vergelten. Und dann sind sie zu ihm gekommen und haben gesagt, Josef, bitte tu uns nichts an, es tut uns wirklich leid, was wir damals gemacht haben. Und er sagt, Josef, fürchtet euch nicht. Ihr meintet es schlecht zu machen, aber Gott meinte es gut zu machen. Und er hat sie weiter versorgt, hat ihnen weiter Land gegeben, war ihnen weiter gnädig. Das ist Langmut. Das ist Langmut. Also es ist eine wunderbare Eigenschaft. Die finden wir auch bei David. Der wird verfolgt von dem König Saul. Der König Saul will ihn unbedingt töten. Und eines Tages, sie verstecken sich in einer Höhle, kommen die Feinde und Saul direkt in diese Höhle, ohne zu sehen, dass hinten David mit seinen Männern ist. Und er hätte ihn töten können. Und er lässt ihn. Er sagt, ich werde den Gesalbten des Herrn nicht antasten. Und er geht zu ihm hin und er sagt, siehe, heute haben deine Augen gesehen, dass dich der Herr in meine Hand gegeben hat, in der Höhle, in Engedi war das. Und man hat mir gesagt, dass ich dich töten soll. Aber ich habe dich verschont. Ich habe dich verschont. Denn ich dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen. Denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und dann zeigt er ihm den Zipfel des Rocks, den haben sie sogar abgeschnitten, hätten ihn also wirklich töten können. Und ich tötete dich nicht, daran erkenne und sieh, dass nichts Böses in meiner Hand ist und kein Vergehen, das ist diese Eigenschaft der Langmut. Ich habe mich nicht an dir versündigt, aber du jagst mir nach, um mir das Leben zu nehmen oder schwer zu machen. Und diese Langmut, das ist eine Gabe Gottes, die hat auch der Herr Jesus. Der Herr Jesus wartet ja mit der Wiederkunft. Der Herr Jesus könnte jeden Tag wiederkommen. Und 2. Petrus 3 sagt, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld, er hat Langmut. Das ist genau das, ja. Er hat Geduld, er hat Langmut mit euch und will nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass jedermann zur Buße kommt, gerettet wird. Und deswegen wartet der Herr. Er wartet, ja, weil wenn er wiederkommen würde, müsste er so viele dann ganz gerechterweise entsprechend ihrer Taten und Sünden verurteilen zur ewigen Verdammnis. Und er möchte aber, dass sie gerettet werden. Und so wartet der Herr und wartet, bis eine große Zahl noch gerettet wird. Und dann heißt es, Gott lässt seinen Zorn warten, so sollen auch wir Langmut gegeneinander üben. Bis hierher, erste Teil zu dieser Frucht des Geistes. Der Herr segne uns, er ist freundlich, seine Güte währet ewiglich, seine Wahrheit für und für. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Herr, wir danken dir, dass du so freundlich bist und dass du so viel Liebe hast und dass du Frieden schenkst, lieber Herr. Wir danken dir, Herr, dass du all das in uns als Frucht anlegst. Und wir bitten dich, lieber Herr, dass wir im Alltag von dir erfüllt sind, dass wir auf dich schauen, deine Nähe haben, deine Liebe, deine Treue, deine Barmherzigkeit, all deine wundervollen Eigenschaften in uns ausgeprägt werden. Wir beten dich an und danke für so schöne Vorbilder und danke, lieber Herr, wo du uns das auch im Leben schon geschenkt hast und danke, lieber Herr, auch für Lieder zu deiner Ehre, die uns im Glauben stärken und dich verherrlichen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.